NDR Info. Echo des Tages.
Mit Kerstin Mügge einen schönen guten Abend. Die EU-Innenminister und die Grenzen, ein Ende der Kontrollen ist in Sicht. Das Konjunkturpaket und die Mehrwertsteuer soll sie wirklich nur für einige Monate gesenkt werden und Corona und die Schulen. In Nordrhein-Westfalen sollen die Grundschulen wieder den regulären Betrieb aufnehmen. Das sind einige der Themen im Echo des Tages an diesem Freitag, den 5. Juni. Freies Reisen ohne Kontrollen zwischen allen Mitgliedstaaten des Schengen-Raums, das ist eine der großen Vorteile der Europäischen Union. Aber schon kurz nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie hieß es, nicht zwingend notwendige Einreisen sind verboten. Das soll sich bald aber wieder ändern, Schritt für Schritt. Bis Ende Juni sollen alle Restriktionen innerhalb der EU verschwinden. Und an einer Grenze in der EU gilt seit heute 12 Uhr schon wieder freie Fahrt, berichtet Malte Pieper.
An diesem Mittag waren es zunächst die Tschechen, die ein wenig überraschend jetzt schon ihre Grenzen wieder öffneten. Seitdem kann man aus Sachsen, Bayern, Österreich oder Ungarn wieder ganz normal und problemlos zu den Nachbarn reisen. Wir müssen schließlich wieder zur Normalität zurückkehren, verkündete Tschechiens Premier Babiš im Fernsehen. Es sei gut, wenn Touristen aus den genannten Ländern in seiner Heimat wieder Geld ausgeben würden. Mehr als 2,5 Monate hatte Tschechien zuvor seine Grenzen rigoros geschlossen. Und die Tschechen sind eben nur noch ein Land von vielen. So viel steht seit heute fest. Denn bald schon wird es wieder möglich sein, verkündet EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, das grenzkontrollfreie Reisen in fast ganz Europa.
Bis spätestens Ende Juni werden wir zu einem voll funktionstüchtigen Schengen-Raum zurückkehren und die Reisefreiheit unserer Bürger garantieren können. Sowohl die gesundheitliche als auch die politische Situation erlauben das.
Und dieses grenzkontrollfreie Reisen, es kommt wahrscheinlich Schritt für Schritt. Nach den Tschechen heute und den Österreichern kürzlich kommt der nächste Stichtag am 15. Juni, also Montag in einer Woche. Dann werden beispielsweise Deutschland, Belgien, Frankreich, Dänemark, Griechenland und die Schweiz ihre Grenzkontrollen einstellen. Bis Ende Juni folgt dann der Rest der EU sowie einige angrenzende Länder. Entscheidend dabei, betont Bundesinnenminister Horst Seehofer,
mit der Beendigung der Grenzkontrollen erfolgt dann auch eine Beendigung der Quarantäne, sodass man beim Wechsel zwischen den Ländern in Europa auch nicht mehr in Quarantäne muss. Das heißt, es ist dann wieder die volle Freizügigkeit hergestellt.
Noch offen ist, wie es mit der Welt außerhalb Europas weitergeht. Zunächst einmal soll das Einreiseverbot für nicht notwendige Reisen aus sogenannten Drittstaaten verlängert werden, so die EU-Innenminister. Anfang Juli will man dann weitersehen. Und es zeichnet sich ab, dass man auch hier Schritt für Schritt vorgeht, dass also nicht EU-Länder, in denen das Infektionsrisiko als eher gering angesehen wird, dass man Reisen von dort zu uns zügiger wieder erlaubt. Vor allem die Türkei drängt darauf, bangt sie doch um ihr Geschäft mit dem Sommertourismus. Aber eine definitive Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Die EU-Kommission wurde von den Innenministern beauftragt, binnen Tagen einen Fahrplan auszuarbeiten. Als sicher gilt nach Ansicht von Beobachtern, dass die schwer getroffenen USA, aber auch das ebenfalls stark leidende Russland eher weiter hinten auf der Öffnungsliste stehen werden.
Die Grenzen in der EU werden also nach und nach wieder geöffnet, Malte Pieper berichtete. Aber was sagt die Zeit der Grenzschließungen über die Lage der Europäischen Union? Unser Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann kommentiert.
Schengen, war da mal was? Hat es das wirklich einmal gegeben, ein Europa, in dem jeder Mensch frei und ohne Grenzen reisen konnte? Fühlt sich an, als sei das lange her. Denn ehrlicherweise muss man festhalten, dass der wirklich offene Schengen-Raum aus 26 europäischen Ländern schon seit der Migrationswelle vor 5 Jahren nicht mehr wirklich so ist, wie er eigentlich sein sollte. Denn seitdem haben einzelne Mitgliedsländer immer mal wieder, mal mehr, mal weniger lang und intensiv, die eigenen Grenzen kontrolliert. Wer nach Skandinavien gereist ist, der kennt das gut, aber auch wer aus Österreich zurück nach Deutschland kam. Also, schon da hat Schengen spürbare Risse bekommen. Die Corona-Pandemie hat das große, schöne und ehrgeizige europäische Projekt dann vollständig zusammenbrechen lassen. Kein Mitgliedsland hat sich noch darum gekümmert. Es galt das Prinzip, wer zuerst und am konsequentesten schließt, der lebt in diesen Zeiten am sichersten. Als ob man sich durch eine geschlossene Grenze wirklich wirksam vor der Ausbreitung eines Krankheitserregers schützen könnte. Wenn es so wäre, dann hätte man konsequenterweise von Corona besonders hart getroffene Städte und Gemeinden oder in Deutschland ganze Bundesländer abriegeln müssen, Hat man aber nicht. Grenzschließungen gaukeln der Bevölkerung eine Sicherheit vor, die sie in diesem Falle nicht gewährleisten können. Und schlimmer, sie zerstören in kurzer Zeit diesseits und jenseits einer Grenze ein mühsam und in vielen Jahren entstandenes gegenseitiges Vertrauen, das dann ganz schnell wieder in offene Feindseligkeit umschlagen kann. Da hat es sehr unschöne Szenen gegeben, etwa an der deutsch-französischen Grenze. Schwer bewaffnete Grenzpolizisten an solchen Orten runden das dann atmosphärisch auch noch ab. So viel zum gemeinsamen Europa. Also, höchste Zeit, das Ganze wieder auf den richtigen Weg zu bringen und die Grenzen wieder zu öffnen. Was nicht heißt, dass jetzt wieder jeder wild drauf losreisen soll. Im Gegenteil, das Virus ist ja nicht weg und es bleibt höchste Vorsicht geboten. Das geht aber auch mit offenen Grenzen. Denn vor allem für die Menschen in den Grenzregionen ist der unverstellte Weg in beide Richtungen wichtig und für Europa erst recht. Immerhin versichern die EU-Innenminister nun zumindest, sie wollen den Schengen-Raum zügig wiederbeleben. Die Botschaft hört man wohl. Es wird sich zeigen, ob man sie auch glauben darf.
Das war der Kommentar im Echo des Tages von Holger Beckmann. Bundesaußenminister Heiko Maas trifft sich heute mit seinem Amtskollegen aus. Solche Terminankündigungen waren bis zum Ausbruch der Corona-Epidemie ganz normal. Dann war die Zeit der Videoschalten. Das ändert sich jetzt aber wieder. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio war heute persönlich in Berlin. Hauptthema des Treffens war natürlich die Corona-Epidemie. Über Grenzöffnungen, Urlaubsreisen und die Wirtschaftspolitik sprachen die Minister. Georg Schwarte aus Berlin.
Lieber Luigi, ich darf dich ganz herzlich hier in Berlin begrüßen,
sagt der deutsche Außenminister Heiko Maas und freut sich aufrichtig, dass der liebe Luigi Di Maio 2 Meter rechts neben ihm im Auswärtigen Amt steht. Endlich, sagt Maas, mal wieder ein persönliches Treffen.
Einer der Sätze, die ich in den letzten Wochen am häufigsten gehört habe, lautete: Schalt doch mal dein Mikro stumm, weil wir ständig in Videokonferenzen sitzen und immer einer das Mikro aufhat. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit dir hier persönlich und physisch zu treffen.
Zumal das deutsch-italienische Verhältnis seit Ausbruch der Corona-Pandemie zeitweise dramatisch zerrüttet wirkte. Während in der Lombardei die Kliniken kollabierten, hatte Deutschland den Export von Schutzkleidung und Masken gestoppt und dann auch noch in der EU die von Italien so dringend geforderten Corona-Bonds zur Vergemeinschaftung von Schulden abgelehnt.
Natürlich haben auch wir gesehen, dass in den letzten Wochen in Italien sehr kritisch auf Deutschland geblickt wurde.
So der deutsche Außenminister, der das aufrichtig bedauerte. Es folgte eine Art Schuldeingeständnis, dass Deutschland und auch die EU Fehler gemacht hätten.
Manches hätte man anders machen können, manches hätte man auch noch schneller machen können und unbürokratischer machen können. Aber ich glaube, wir haben den Zeitpunkt irgendwann erkannt.
Spätestens, als Merkel und Macron ihr 500 Milliarden Wiederaufbauprogramm für die EU vorschlugen, das vor allem Krisenstaaten wie Italien zugutekommen soll. Luigi Di Maio, der damals Deutschland heftig kritisiert hatte, jetzt um Schadensbegrenzung bemüht. Die gesamte Reise diente diesem einen Zweck.
Ich finde es als eine wirklich große Geste, dass deine erste Auslandsreise nach Ausbruch der Corona-Pandemie dich zu uns nach Deutschland führt.
Di Maio selbst übrigens lobte das deutsch-italienische Verhältnis, dankte dafür, dass italienische Corona-Patienten von Deutschland ausgeflogen und hier behandelt wurden. Wir werden der deutschen Regierung, dem deutschen Volk ewig dankbar sein, dass sie in einem schwierigen Moment unsere Patienten aufgenommen haben. Ab dem 15. Juni kann die deutsch-italienische Freundschaft noch mehr wachsen, dann endet die Reisewarnung auch für Italien. Die Deutschen können wieder in ihr zweitbeliebtestes Reiseland fahren, der deutsche Außenminister auch.
Lieber Luigi, ich werde hier seit Tagen gefragt, wo ich selber Urlaub mache und verweigere seit Tagen die Auskunft und das wird sich auch heute nicht ändern. Ich gebe auch keine Reiseempfehlungen.
Die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes übrigens werden ab dem 15. Juni auch für Italien tagesaktuell ergänzt und einzelne Regionen aufgeschlüsselt sein. Maas sagte, er gehe davon aus, dass deutsche Urlauber ungehindert durch Österreich nach Italien reisen könnten. Den Luxus haben Italiener derzeit nicht. Österreich hat seine Grenzen für Italiener geschlossen. Was aktuell das italienisch-österreichische Verhältnis gerade dahin bringt, wo das deutsch-italienische noch vor kurzem war. Im Keller.
Dass Deutschland mit Wumms aus der Wirtschaftskrise kommt, darüber sind die Experten derzeit unterschiedlicher Meinung. Die Bundesbank rechnet damit, dass es der Wirtschaft schon bald schrittweise wieder besser geht und sie lobt das Paket der Großen Koalition als Stimulus, der der aktuellen Situation angemessen ist. Aber der Wirtschaftsweise Lars Feld ist pessimistischer. Der Abschwung könnte stärker werden als bislang prognostiziert, sagt der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Ein wesentlicher Punkt im Konjunkturpaket ist die Mehrwertsteuersenkung. Aber die soll nur ein halbes Jahr lang gelten und das bedeutet eben auch, 2021 gäbe es dann eine Mehrwertsteuererhöhung, wenn alles so bleibt, wie bislang von CDU, CSU und SPD verabredet. Aber hinter dieser Ankündigung, da kann man schon mal ein Fragezeichen setzen. Kilian Pfeffer aus Berlin.
Noch ist die Senkung der Mehrwertsteuer nur ein Plan und noch gar nicht in Kraft getreten. Da ist schon ein gewisses Gemurre zu hören, für wie lang die Steuer wirklich gesenkt werden soll. Der Plan von Juli bis Dezember 2020. Verlängerung ausgeschlossen.
Man kann in der jetzigen Situation gar nichts ausschließen. Wir werden auch nachsteuern müssen.
Sagt Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD im Bundestag. Und klingt dabei ganz anders als Kanzlerin Merkel, die gestern Abend im ersten deutschen Fernsehen meinte, dass die Senkung nicht über 2020 hinaus verlängert werden solle. Es handele sich ja um ein Konjunkturprogramm, so Merkel, das habe grundsätzlich eine zeitlich begrenzte Laufzeit. Und
wir könnten uns die Finanzausfälle auf Dauer gar nicht leisten. Da würden wir solche Schulden machen, die nicht vertretbar sind. Aber als ein Anreiz, jetzt zu kaufen, wo viele ja auch doch nachdenken, ist das jetzt die richtige Zeit?
Mützenich klingt auch anders als sein Parteifreund Olaf Scholz, Finanzminister. Auch Scholz wies im ZDF darauf hin, dass Kunden nur ein halbes Jahr Zeit hätten, mit gesenkter Mehrwertsteuer große Kaufentscheidungen zu treffen.
Wenn Sie es zu lange aufschieben, können Sie von diesem Vorteil nicht profitieren.
Gestern schon hatte CSU-Chef Söder gesagt, falls es Corona-Rückschläge im Herbst gebe oder sich die Wirtschaft nicht erhole, könne es sein, dass man die Mehrwertsteuerregelung verlängern müsse. Und auch Rolf Mützenich hofft, dass sich Merkel und Scholz die Entscheidung offen halten.
Ich glaube, dass beide klug genug sind, sich in der Situation auch auf Entscheidungen einzustellen. Ich hoffe, dass diese Maßnahme wirkt und dass wir dann auch letztlich wieder dazu kommen, dass die Mehrwertsteuersätze angepasst werden können.
Genau das hofft die AfD nicht. Live-Erik Holm, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bundestag, sieht in der Mehrwertsteuersenkung
eine Entlastung, die jetzt überraschend kommt und vielleicht auch ein richtiger Weg ist, denn wir fordern ja auch eine Mehrwertsteuersenkung, dauerhaft allerdings.
AfD-Parteichef Meuthen nannte die Mehrwertsteuersenkung für 6 Monate, Zitat, lachhaft. Kaum ein Händler werde das an die Kunden weitergeben. Volkswirte allerdings sagen, ohne Befristung hätte so eine Senkung keinen Sinn. Sonst gäbe es keinen Impuls für die Bürger, loszugehen und Geld auszugeben. Eins scheint allerdings wahrscheinlich, dass es noch mehr Gemurre über die Mehrwertsteuersenkung geben wird, bevor die Senkung überhaupt Anfang Juli in Kraft tritt.
Aus Berlin berichtete Kilian Pfeffer im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Corona-Auflagen werden weiter gelockert, auch für die Schulen. Ab Montag sollen in Schleswig-Holstein Grundschüler wieder im Klassenverband unterrichtet werden. In Niedersachsen sollen ab dem 15. alle Jahrgänge wieder Unterricht haben und in Nordrhein-Westfalen, da geht es ab dem 15. Juni zumindest an den Grundschulen wieder mit dem Regelunterricht los. Aus Düsseldorf, Daniela Junghans.
NRWs Grundschüler haben ab 15. Juni wieder regulär Unterricht. Nicht wie bisher in kleinen Lerngruppen und tageweise abwechselnd, sondern ganz normal. Im Klassenverband, am besten vom eigenen Klassenlehrer unterrichtet. Und das jeden Tag bis zu den Sommerferien. Die allerdings schon 2 Wochen später beginnen. Trotzdem sei die Rückkehr wichtig, sagt NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer.
Jeder Tag zählt, kann ich in diesem Zusammenhang nur sagen. Und das macht für die Schülerinnen und Schüler Sinn, weil eben die Jüngsten tatsächlich hier auch Strukturen brauchen. Und es natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer nochmal ein besonderes Bild auf die Schülerinnen und Schüler gibt, um dann zu schauen, wie sind denn die Lernstände jetzt? Und damit dann der Schulstart nach den Sommerferien dann auch besonders gelingt.
Wie umfangreich der Unterricht vor den Ferien sein wird, ist noch offen. Die Schulministerin wünscht sich zwar, dass möglichst alle Kinder wieder wie vor Corona unterrichtet werden, aber das wird an vielen Schulen nicht möglich sein, weil schlicht die Lehrer fehlen. Denn derzeit haben rund 20% der Grundschullehrer in NRW ein Attest, dass sie vom Präsenzunterricht befreit, weil sie ein erhöhtes Risiko auf einen schweren Covid-19-Verlauf haben.
Natürlich muss vor Ort geschaut werden, wie das Personal im Einsatz ist, was geleistet werden kann. Der Anspruch richtet sich dann natürlich daran ein Stück weit aus, inwieweit eben nicht vollumfänglich unterrichtet werden kann am Tag, sondern dann eben auf einige Stunden reduziert.
Den Infektionsschutz will NRW durch eine Trennung der Schulklassen gewährleisten. Denn während im Klassenraum weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht gelten, sollen die Kinder unterschiedlicher Klassen sich nicht begegnen. Weder auf dem Schulweg noch auf dem Pausenhof. Dafür sollen unterschiedliche Anfangszeiten sorgen. Neben NRW wollen auch andere Bundesländer die Grundschüler schon vor den Sommerferien wieder regulär unterrichten. Hintergrund ist laut NRW-Ministerin Gebauer unter anderem ein Beschluss von Bund und Ländern, der Abweichungen von den Abstandsregeln für Kinder erlaubt. Gewerkschaften, aber auch Eltern- und Schülerverbände kritisieren die jetzige Rückkehr zum Normalbetrieb an den Grundschulen. Sie hätten damit lieber bis nach den Sommerferien gewartet, sagt Stefan Behlau, der nordrhein-westfälische Chef der Bildungsgewerkschaft VBE.
Noch in der letzten Woche haben wir Gespräche im Ministerium gehabt, gemeinsam mit Elternverbänden und der Landesschülerinnenvertretung. Und da haben sich Lehrerverbände, Elternverbände und Landesschülervertretung eindeutig dafür ausgesprochen, den Regelbetrieb vor den Sommerferien nicht mehr aufzunehmen, sondern die jetzige Schulzeit so zu Ende laufen zu lassen, damit wir gut und gelingend in das Schuljahr 2020/2021 starten können.
Für weiterführende Schulen ist in NRW übrigens keine vergleichbare Regelung geplant. Sie sollen den Präsenzunterricht zwar ausweiten, aber vor den Sommerferien nicht mehr zum Normalbetrieb zurückkehren.
In Göttingen war es vor knapp einer Woche nach Feiern zum muslimischen Zuckerfest zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Die Stadt hat reagiert und Auflagen verfügt. So wurden Schulen geschlossen und den Sportvereinen in der Stadt der Wettkampf- und Trainingsbetrieb untersagt. Heute hat ein Massentest auf das Coronavirus begonnen an dem Hochhauskomplex, der als Schwerpunkt des Ausbruchs der Krankheit gilt. Aus Göttingen, Bärbel Wiethoff.
Mit einem Großaufgebot von 60 Mitarbeitern der Stadt, dazu Polizei, Feuerwehr und Universitätsmedizin, hat der dreitägige Massentest in der Tiefgarage der Wohnanlage begonnen. Ruhig und geordnet, sagt die Leiterin des Krisenstabes Petra Breustedt.
Die ersten waren bereits kurz vor 10 da. Der Test wird super gut angenommen. Sie stellen sich alle super an, halten Abstandsregeln ein, das klappt gut.
Mitarbeiter der Universitätsmedizin nahmen die Abstriche von 217 Bewohnern, die absolut kooperationsbereit und diszipliniert waren.
Ich glaube, die Menschen sind auch offen jetzt für die Testung. Sie sind froh, dass sie getestet werden, um Klarheit darüber zu haben, ob sie infiziert sind oder nicht.
Bis Sonntag sollen weitere 400 bis 500 Menschen getestet werden. Die kompletten Ergebnisse werden Anfang der Woche erwartet. Unter strengen Auflagen können am Montag alle Schulen wieder öffnen.
Klassen, in denen infizierte Kinder sind und die in der letzten Woche am Unterricht teilgenommen haben, die werden wir komplett unter Quarantäne stellen. Alle Betroffenen sind bereits informiert.
Das könnte bedeuten, dass mehrere hundert Schulkinder für 2 Wochen in Quarantäne müssen. Wie viele genau betroffen sind, ist noch unklar. Auch die Kitas können wieder öffnen, aber auch hier gilt, wenn Kinder infiziert sind, werden einzelne Gruppen geschlossen, notfalls auch die gesamte Kita.
Der Bundesrat hat heute eine Menge Beschlüsse gefasst. Die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie ist durch, ebenso bessere Lohnersatzleistungen für Eltern. Es ging um die Begrenzung der Maklerkosten beim Hauskauf und das Verbot vermeintlicher Therapien, die sexuelle Orientierung von Menschen zu ändern. Aber eine Entscheidung ist eben nicht gefallen. Für neue, striktere Vorgaben bei der Haltung von Zuchtsauen in sogenannten Kastenständen. Dazu mehr von Claudia Plass.
Ein Kompromissvorschlag lag vor der heutigen Bundesratssitzung vor. Er besagt, dass Sauen in den Kastenständen nur noch deutlich kürzer als bislang gehalten werden dürfen. Die Stände selbst sollen größer sein, damit die Tiere, wie es heißt, nicht mehr an bauliche Hindernisse stoßen, wenn sie beim Liegen ihre Beine ausstrecken. Auch die Übergangsfrist für Landwirte sollte deutlich kürzer sein als ursprünglich vorgesehen. Offenbar aber ging dieser Kompromiss Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung nicht weit genug. An dem Vorschlag war neben dem grün geführten Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein auch das CDU-geführte Agrarministerium in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Ministerin Ursula Heinen-Esser zeigte sich zuversichtlich, in der nächsten Bundesratssitzung zu einer Einigung zu kommen. Eine weitere Verschärfung der Verordnung aber schloss sie aus.
Unser Ziel ist ja auch wirklich, alle mit an Bord zu halten bei diesem Kompromiss. Und das Wesen des Kompromisses ist einfach oft, dass man sich ein bisschen aufeinander zubewegen muss.
Zudem sollen nun Finanzierungsfragen geklärt werden. Dabei setzen die Minister auf das gerade beschlossene Konjunkturpaket der Großen Koalition. Das sieht nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums entsprechende Fördermittel für die Umsetzung besserer Haltungsbedingungen vor.
Wie können Stallumbauten finanziert werden? Welche Unterstützung gibt es von Seiten des Bundes?
Bund und Länder verhandeln seit Jahren über eine Verbesserung bei der Sauenhaltung. Hintergrund ist ein entsprechendes Gerichtsurteil. Der Tierschutzbund kritisierte, nun gehe das politische Gefeilsche um die Sau weiter. Tierschützer, darunter Ina Müller-Arnke von der Organisation Vier Pfoten, demonstrierten heute früh vor dem Bundesrat. Ihre Forderung?
Dass die Sauenhaltung ganz neu gestaltet wird, dass eine Verordnung gemacht wird, in der Kastenstände verboten werden.
Auch Landwirte demonstrierten heute früh. Sie drängen auf Rechtssicherheit. Schweinehalter Enno Gabade kritisiert zudem, der vorgelegte Kompromiss gehe zu weit. Die Übergangsfristen für den Stallumbau viel zu kurz.
Es ist nicht zu leisten in der Zeit. Also wir bauen für 20 Jahre und das werden wir auch tun, wir müssen die Gewissheit haben.
Der Deutsche Bauernverband warnte unter anderem, ohne eine tragfähige und schnelle Lösung werde sich die Ferkelerzeugung noch mehr ins Ausland verlagern.
Soweit die Informationen von Claudia Plass. Aus Brüssel kommen heute neue Informationen zum Zwischenstand der Brexit-Verhandlungen. Die sind derzeit in einer entscheidenden Phase, denn so langsam müssten Eckpunkte erkennbar werden, wie der Austritt der Briten aus der EU vor allem in Handelsfragen geregelt werden soll. Das ist aber nicht der Fall, berichtet Holger Roman.
Eine knappe Woche haben die Expertenteams in London und Brüssel vor ihren Bildschirmen verbracht. Das erhoffte Pfingsterlebnis ist offensichtlich ausgeblieben. Die Bilanz von Michel Barnier, dem Chefunterhändler der EU, nach dieser vierten Brexit-Runde fällt ernüchternd aus. Meine Verantwortung ist es, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass es in dieser Woche keine wesentlichen Fortschritte gab.
De progrès significatif.
Überraschen kann das dürftige Fazit des Franzosen niemanden. Schon die vorigen drei Durchgänge im März, April und Mai waren aus EU-Sicht enttäuschend verlaufen. Wiederholt hatte Barnier seinen Gegenspieler David Frost zur Eile gedrängt und Bewegung bei zentralen Punkten angemahnt. Doch die Appelle blieben ungehört. Dabei hatte man sich bereits im vergangenen Herbst auf Eckpunkte für eine umfassende künftige Partnerschaft verständigt, festgehalten in einer fast 30 Seiten langen politischen Erklärung, die auch in Englisch erhältlich sei, wie Unterhändler Barnier süffisant anmerkte. Viele der darin gemachten Zusagen, beklagt er nun, habe die Regierung Johnson inzwischen wieder kassiert. Runde für Runde versuche London, sich von der gemeinsamen Basis zu entfernen.
Round after round. Our British counterparts seek to distance themselves from this common basis.
Besonders umstritten ist das, was EU-Vertreter Level Playing Field nennen und was sich am besten mit faire Wettbewerbsbedingungen übersetzen lässt. Konkret weigert sich das Vereinigte Königreich, sich nach dem Austritt weiter an Mindeststandards in den Bereichen Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz zu orientieren. Auch gemeinsame Regeln für Staatsbeihilfen will man nicht hinnehmen. Auf der Insel produzierte Waren und Dienstleistungen will man trotzdem möglichst ohne Zölle, Quoten oder sonstige Beschränkungen auf dem Kontinent anbieten. In Brüssel stellt man klar, ein Steuer- und Dumpingparadies direkt vor der eigenen Haustür mit freiem Zugang zum Binnenmarkt, das wäre ökonomischer Selbstmord und würde Hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr bringen. Auch bei anderen heiklen Themen wie Fischfang, der Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik oder der Regelung von Rechtsstreitigkeiten ist man von einer Einigung noch meilenweit entfernt, was auch der Verhandlungsführer der Briten, David Frost, einräumt.
We obviously are quite a long way from the broad outline of an agreement.
Angesichts des Stillstands hegen viele Beobachter den Verdacht, in Downing Street sei man an echten Verhandlungen gar nicht interessiert, sondern strebe einen harten No-Deal-Brexit an, für den man dann der EU-Seite die Schuld zuschieben könne. Es scheint, als liefe den Brexit-Verhandlern wieder einmal die Zeit davon. Sollen alle zuständigen Gremien diesseits und jenseits des Kanals einem Handels- und Partnerschaftsabkommen zustimmen, müsste bis spätestens Oktober zumindest eine Rahmenvereinbarung unterschriftsreif sein, also in gut 5 Monaten.
Seit Mittwochabend ist bekannt, in dem Fall des vor 13 Jahren verschwundenen, damals 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine McCann gibt es Bewegung. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen einen 43-jährigen Deutschen. Der sitzt derzeit wegen anderer Taten in Schleswig-Holstein im Gefängnis. Er hatte vor 13 Jahren auf Sylt mit Drogen gehandelt. Und die Haftstrafe hat der Mann zu einem großen Teil verbüßt. Zu den Folgen berichtet mehr Per Axel Kröske.
Am Sonntag hat der Mann 2/3 seiner Haftstrafe zu den Sylter Drogendelikten verbüßt. Grundsätzlich können Inhaftierte zu diesem Zeitpunkt beantragen, auf Bewährung freigelassen zu werden. Das hat der 43-Jährige auch getan. Der Antrag sei aber erst gestern beim Landgericht Kiel eingegangen, so eine Sprecherin. Bis Stellungnahmen dazu vorliegen, dauere es mindestens noch 2 Wochen. Neben dem Verdacht im Fall Maddie steht derzeit noch eine Haftstrafe von 7 Jahren wegen einer schweren Vergewaltigung einer älteren Frau aus. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Wie die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte, war der 43-Jährige zuletzt für knapp einen Monat im September 2018 auf freiem Fuß. Zuvor hatte er in Kiel eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs verbüßt. Ein direkter Anschluss zur Haft im Sylter-Fall wurde aufgrund der Koordination mit der portugiesischen Justiz verpasst. Damals setzte sich der Mann nach Italien ab, wurde dann aber dort verhaftet.
Derzeit wird auch überprüft, ob der Mann mit weiteren Taten in Verbindung steht. So etwa zu einem Fall um ein totes Mädchen in Sachsen-Anhalt und um einen Jungen aus dem Rhein-Erft-Kreis, der 1996 in Portugal verschwunden war. Aber, so die Braunschweiger Staatsanwaltschaft heute, für einen Haftbefehl oder gar eine Anklage reicht es noch nicht. Es fehlt der entscheidende Beweis im Fall Maddie. Wie die neuesten Entwicklungen am Ort des Verbrechens in Portugal gesehen werden, zeigt der Bericht von Oliver Neuroth aus unserem Studio in Madrid.
Es ist die große Geschichte in fast allen portugiesischen Zeitungen. Deutsche Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Maddie tot ist, so der Tenor der Schlagzeilen. Dazu alte Bilder des Kindes und Aufnahme des Hauses, in dem der deutsche Verdächtige Christian B. gelebt haben soll. Es steht am Rande von Praia da Luz, dem Ort, in dem Maddie vor 13 Jahren verschwunden war. Kamerateams lauern nun vor dem Gebäude. Reporter versuchen, Anwohner auf die neuesten Erkenntnisse in dem Fall anzusprechen, zeigen ihnen Bilder vom Tatverdächtigen. Doch kaum jemand will dazu etwas sagen. Eine Fernsehreporterin spricht einem Kioskbesitzer auf das VW-Wohnmobil an, mit dem der Verdächtige damals unterwegs gewesen sein soll. Die Antwort: Hier fahren jeden Tag Wohnwagen vorbei, vor allem im Sommer. Sehr viele sind es in den Abendstunden. Die kann ich mir doch nicht alle merken. Die Menschen in Praia da Luz sind den Medienrummel satt. Die Invasion von Journalisten aus aller Welt, die 2007 begann und seitdem immer wieder kommt, sobald es eine neue Spur im Fall Maddie McCann gibt. Boulevardmedien stürzen sich nun auf einen möglichen Bekannten von Christian B., ein Portugiese, mit dem der Tatverdächtige vor dem Verschwinden des Kindes telefoniert haben soll. Reporter wollen ihn ausfindig gemacht haben und belagern das Restaurant, in dem er arbeitet. Doch der Mann trägt einen Namen, den tausende Portugiesen haben, Diogo Silva. Er beteuert, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Der Fall Maddie liegt wie ein Fluch über dem Ferienort an der Algarve. Vizebürgermeister Nuno Luz sagte in einem Interview 2017: Gerade in den ersten Jahren nach dem Fall hat die Tourismusbranche bei uns sehr gelitten. Im Ocean Club waren früher 400 Mitarbeiter beschäftigt. In den schlimmsten Zeiten blieben gerade einmal 20 übrig. Die Ferienanlage Ocean Club ist es, wo sich der mysteriöse Fall am 3. Mai 2007 ereignet. Während die Eltern von Maddie McCann beim Abendessen sitzen, 50 Meter von ihrem Apartment entfernt, verschwindet das Kind aus seinem Zimmer. Mutter Kate bittet die mutmaßlichen Entführer im Fernsehen darum, die Dreijährige freizulassen.
Please, please do not hurt her.
Bitte tun Sie ihr nichts an. Bitte quälen Sie sie nicht. Bitte sagen Sie uns, wo sie ist. Wir bitten Sie, Madeline nach Hause zu lassen. Eine riesige Medienkampagne startet. Im Herbst 2007 dann die überraschende Wende. Die Eltern selbst geraten unter Verdacht. In ihrem Apartment und einem Mietwagen werden Blutspuren gefunden, die von Maddie stammen sollen. Ein halbes Jahr später erklärt die portugiesische Polizei, dass die McCanns möglicherweise voreilig verdächtigt wurden. Jahrelang ermitteln die britischen Behörden weiter in dem Fall. Nun liegt die Zuständigkeit bei der deutschen Staatsanwaltschaft. Der Vizechef der portugiesischen Kriminalpolizei Pedro do Carmo sprach vor 3 Jahren von einem einzigartigen Fall in der Geschichte des Landes und der Kripo und davon, dass er die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass das Verschwinden von Maddie aufgeklärt wird. Doch portugiesische Juristen stellen klar, selbst wenn nach 13 Jahren noch neue Zeugen gefunden werden sollten, ihre Aussagen dürften von geringem Wert sein. Es müssten schon eindeutige Beweise her, um die Ermittlungen in dem Fall von Portugal aus weiterzubringen.
Das war eine halbe Stunde mit Informationen über die wichtigsten Themen dieses Freitags. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Kerstin Mügge.
NDR Info.